mit freier Musik starten wir zu Chaos im Radio. Und weil wir hier attributieren wollen, ordentlich, sage ich gleich vorneweg, das ist Chapter Ending gewesen von Jet Rabbit. Wie immer aus dem Free Music Archive hier bei unserem freien Radio im Freien Radio Potsdam in Chaos im Radio mit Cyrox.
Hallo.
Fabian.
Hallo.
Und mir, Johannes.
Hallo, Hannes.
Juhu, heute in der Mitte. So, es ist mal wieder soweit, der 2. Juli im Monat.
Was?
Der zweite erste?
Montag. Der zweite Montag im Monat.
Der zweite
Juli war schon.
Aber die Zahl war richtig.
Der zweite stimmte.
Ja, gut. Einfach irgendwas mit zwei.
Irgendwas mit zwei.
Der zweite Monat im Jahr, nein.
Genau, wir sitzen im Studio und machen seit einer Weile Vorbesprechung. Und freuen uns über Themen. Gibt es irgendwas an Hausmeistereien vorneweg, was wir sagen? Grüße an den Knobs sagen, der ist im Urlaub. Hat mir heute seinen Standort geschickt und meinte, er schafft es nicht ganz. sonst noch Hausmeistereien?
Ja,
wir haben eine Hausmeisterin.
Genau, es gab doch da eine Korrektur zum letzten Mal.
Genau, nachdem wir jetzt schon korrigiert haben, dass wir jeden zweiten Montag immer im Radio zu hören sind, haben wir es geschafft, gleich zu korrigieren. Letztes Mal hatten wir auch eine kleine Ungenauigkeit, falls ihr uns da gehört habt. Da haben wir uns viel mit europäischer Souveränität beschäftigt und da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Nämlich haben wir da gesprochen davon, dass eine Richterin am Europäischen Gerichtshof sanktioniert wurde von den Amerikanern. Und das stimmte gar nicht. Es war ein Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, gegen den der Trump und die amerikanische Regierung nicht so gut zu sprechen ist. Und die haben also da richtig krasse Sanktionen gegen einen Richter gemacht. Und da kann man auch einen Artikel lesen, dass eben halt die ganzen amerikanischen Dienste abgeschaltet wurden. Genau, aber es ging eben um den Internationalen Strafgerichtshof und nicht den Europäischen Gerichtshof.
Sehr gut. Ich drehe übrigens zwischenzeitlich noch ein bisschen an den Reglern, aber das hört ihr bestimmt alles nicht, weil unser Post-Edit das raus... Gut, ich schaue unseren Post-Edit an. Das ist überhaupt nicht. Ich muss hier mal mit diesem Mikrofon bewegen. Naja, cool. Okay, dann haben wir das aufgeräumt. Also Errata, das ist... Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass wir irgendwas korrigiert haben. Oder wir sagen einfach...
Wir machen halt falsch. Nie Fehler. Mhm. Wir sind sowas wie fehlerfrei.
Sowas wie?
Nein. Nee, wir haben ja durchaus öfter mal gesagt, wenn wir...
Ja.
Wir sind ja lernfähig und wir machen auch mal Fehler. Ja. Deswegen sind wir ja Menschen und keine KIs.
Ja. Genau, und wenn euch was auffällt, was ihr gerne korrigieren würdet, könnt ihr uns auch schreiben unter radio@ccc-p.org.
Genau. So nehme ich. Genau.
Ach so, hier KI, ne? Das ist ein Ding, darüber wollte ich mich ja noch freuen, dass unser Feed jetzt auch eine, unser Podcast auch eine Transkription hat. Oder lassen wir das eigentlich so? Oder passiert das jetzt immer? Oder?
Wir werden mal sehen. Genau. Also beim letzten Mal gab es eine Transkription und
die war auch gar nicht so falsch, ne?
Ja.
Wir hatten vor allem Kapitelmarken, ne? Wir haben Kapitelmarken.
Und die waren auch ausgedacht.
Ja, die waren KI generiert tatsächlich und haben einigermaßen gut bestimmt, ne?
Ah ja, spannend. Okay, über solche Dinge reden wir vielleicht beim nächsten Mal. Heute haben wir uns vorgenommen, mit einem schönen Thema anzufangen.
Ja.
Das darf ich benennen. Mhm. Sehr gut. Und zwar gab es einen Gesetzesbeschluss, der jetzt am heutigen, wir sind ein bisschen früher dran, Freitag, gerade durch den Bundesrat bestätigt wurde. Nämlich das Recht auf Reparatur. Das ist eigentlich so eine Sammlung von Beschlüssen aus einer EU-Richtlinie, die jetzt eben auch in Deutschland umgesetzt wird. Da geht es ganz grob darum, dass aus einigen aufgelistet sind wohl 10 Segmenten müssen Geräte reparierbar sein. Da zählen natürlich auch sowas wie Telefone dazu, da zählen Waschmaschinen dazu und Wäschetrockner und noch einige mehr. Und das wiederum heißt zum einen natürlich, dass man die irgendwie aufkriegen muss und dass Hersteller nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen können, um die Geräte schwerer reparierbar zu machen. Da gibt es schon noch ganz viele Details. Und das andere, was relevant ist, die Hersteller müssen Ersatzteile verkaufen für die Geräte. Einige Hersteller haben sogar schon vorher, weil das schon klar war, dass das kommt, damit angefangen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Apple das zwischenzeitlich mal nicht so ernst genommen hat. Aber ich glaube, mittlerweile kann man jetzt wieder alles kaufen, was ans iPhone rangehört. Und was da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass dieses dieses mehr vom autorisierten Händler oder so, dass man also nicht Ersatzteile kaufen kann, weil man kein autorisierter Händler ist. Das wird jetzt eben auch in dem Gesetz genauer geregelt, so dass zum Beispiel Repair-Cafés und Vereine, die also mehr oder weniger ehrenamtlich reparieren, jetzt auch ein Anrecht haben, Ersatzteile zu kaufen. Also das dürfen Händler nicht mehr verbieten. Was jetzt laut Artikel auf Heise, den wir dann mit in die Shownotes packen, da nicht dazu gehört, sind so kleinst Smartphone-Reparatur-Dingisies, die man immer mal wieder auf Märkten sieht oder so. Das kann also sein, dass die nicht an alle Geräte ran, an alle Ersatzteile rankommen, weil die nicht näher definiert sind im Gesetz. Aber ja, wie das dann umgesetzt wird, werden wir sehen. Aber im Grunde, vielleicht nicht im Detail, aber so im Grundsatz auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Das Recht auf Reparatur, wie gesagt, aus einer EU-Richtlinie und jetzt in Deutschland beschlossen. Die erste Phase tritt auch quasi unmittelbar in Kraft. Ab Ende Juli muss man Ersatzteile erwerben können und irgendwann in den nächsten Monaten müssen auch Hersteller quasi, also sind die haftbar dafür, dass das Gesetz dann auch eingehalten wird bei Neugeräten.
Mhm. Was, ab 1. Juli oder 1. August?
Ab Ende Juli.
Ach so, Ende Juli.
Stand da, also quasi unmittelbar. Und vielleicht, wenn du den Artikel da gerade auf hast, irgendwo unten stand, ab wann dann Hersteller sich verpflichtend auch Neugeräte so verkaufen zu müssen. Ja, so war ich schon. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Drucker dazu gehören, weil Drucker sind ja so das Fieseste von all dem. Aber denn Drucker sind ja immer so, dass sie quasi super billig verkauft werden und dann gehen die aber auch überraschend schnell kaputt und man bezahlt natürlich im Wesentlichen für die Tinte in Form von Setter und Patronen.
Was ja aber nicht unter Ersatzteile fallen wird.
Genau, das wahrscheinlich haben Drucker da überhaupt nichts, haben wir da überhaupt nichts zu gewinnen.
Aber um es nochmal kurz aufzugreifen, also ich finde, das ist ja eine gute Geschichte, wie du schon sagst, das Recht auf Reparatur, um einfach dieses Reparieren statt Wegwerfen zu stärken, ist ja total wichtig, dass wir einfach die Ressourcen, die wir halt eh haben, die wir eh schon verbaut haben, dass wir jetzt nicht irgendwelche Geräte wegschmeißen müssen, nur weil da irgendwie eine Sache kaputt ist, die sich eigentlich vielleicht relativ einfach beheben lässt. Und insofern ist das schon wichtig und richtig. Ein positiver Baustein zu der Liste von, was hat die EU je für uns getan?
Ja, die hat doch immer mal wieder auch gute Sachen für uns getan.
Leider nicht nur, muss man auch sagen, ich meine, diese Woche, also oder jetzt, wenn ihr das hört, vergangene Woche ist die Chat-Kontrolle ja auch durchgegangen. Das ist dann eher nicht so cool. Aber jetzt diese Ökodesign-Richtlinie beziehungsweise die Umsetzung in nationales Recht, das ist, gehört schon eher zu den positiven Sachen.
Und wie lang müssen die Hersteller dann Ersatzteile anbieten?
Weißt du es?
Nee, ich weiß es leider nicht. Das wäre jetzt noch interessant zu wissen.
Steht hier nicht drin. Ja, gute Frage. Genau, können wir zum Mutmaßen. Keine Ahnung. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, weil ich tatsächlich mal ein Smartphone hatte, bei dem das nicht ging. Also auch eben dieses Recht auf Ersatzteile ist gar nicht so, weiß nicht, wie auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern das schon mitbekommen haben, aber für manche Sachen gibt es einfach keine Ersatzteile, obwohl es die geben müsste. Und ich hatte mal ein Telefon, für das es kein Originalersatzteil gab. Dann habe ich mir irgendein Nachbaudisplay von sonst wo geklickt und den Unterschied haben wir schon sehr deutlich gesehen. Und das ist nicht positiv gemeint. Also ja, auch das ist schon gut, ne, dass man sich das Gerät dann wieder so herrichten kann, wie es mal war.
Ja, gerade bei Smartphones gibt es ja inzwischen auch Vorgaben, wie lange Software-Updates gemacht werden müssen. Mhm. Ich glaube 5 Jahre, nachdem das letzte Mal noch verkauft wurde. Und das war früher ja auch, dass man nur 1-2 Jahre Updates bekommen hat und die dann zwar noch benutzen konnte, aber eben nicht mehr sicher benutzen konnte. Also es geht schon in so eine Richtung mit etwas mehr Nachhaltigkeit.
Ja, also genau, und hier nochmal was aufzählen. Also viele von den Haushaltsgeräten, Kühlschränke sind auch dabei und alles, was irgendwie kühlt. Staubsauger, Displays, dazu gehören auch Fernseher und Monitore und E-Bikes und E-Scooter.
Mhm.
Auch das gehört dazu. Schön.
Sehr gut.
Lass uns eigentlich mal zu den schlechten Themen.
Nein, das können wir jetzt super notieren, diese neue Info.
Ja.
Zum Beispiel, und um
jetzt habe ich es verstanden. Ja.
Wir werden sicherlich nachher noch ein bisschen auf so Neuigkeiten und Nachrichten irgendwie eingehen. Aber um jetzt hier mal so einen kleinen, kurzen Themenblock zu machen zu so, ich sage jetzt mal Software und so ein bisschen Empfehlungen, Dinge, die man sich mal so anschauen kann. Nämlich wollten wir euch heute mal ein bisschen vorstellen, Obsidian oder Obsidian, kann man es ja auch auf Deutsch aussprechen. Genau, und zwar ist es eine Software, mit der man so Notizen und so Zettelkästen anlegen kann, auf Basis von Markdown im Wesentlichen, um sich halt eben so Wissenssammlungen anzulegen und die dann auch zu synchronisieren. Dadurch, dass das alles Textdateien sind, geht das relativ gut. Also man kann auch Grafiken einbauen und es gibt jede Menge. Ich bin da bei weitem noch nicht durch. Ich habe so ein bisschen angefangen, mich mal da so ein bisschen reinzulesen und das zu benutzen. Funktioniert soweit ganz gut. Ist halt wie so eine Art so kleines Wiki, das du halt komplett lokal benutzen kannst. Kannst dich natürlich auch zwar irgendwie anmelden, um das dann mit deren Service zu synchronisieren. Kannst es aber auch, wenn du selber sowas wie eine Nextcloud beispielsweise hast, kannst du das einfach auch darüber synchronisieren. Hast dann in diesem Obsidian sogenannte Vaults, die du anlegen kannst. Also man kann es auch als Wissensspeicher kann man das so sehen. Und dann hast du da hast Markdown-Dateien, die du in Ordnern organisieren kannst und der ganze Rest rundherum. Also kannst du sie auch untereinander verlinken, kannst dir auch automatisch einen Graph anzeigen lassen, wie die einzelnen Seiten untereinander verlinkt sind. Und kannst auch zum Beispiel dir einen Browser-Plugin holen, dass du einfach sagen kannst, ich möchte diese Seite jetzt zu meinem Vault hinzufügen. Die quasi so einmal speichern, ist sicherlich nicht dasselbe, wie wenn du es im Internet Archive quasi in der Zeitmaschine dann quasi speicherst. Aber dann kannst du es mit in deine Materialsammlung quasi aufnehmen. Und gibt zig Varianten, wie Menschen das halt benutzen. Ich habe das mal angefangen, für ein Spezialthema von mir so als Notizsammlung halt zu verwenden. Und da so ein bisschen Sachen aufzubereiten. Da kann man natürlich dann auch noch beliebig Plugins dafür nutzen, welche Datenquellen man da noch so anschließen kann oder wo man das noch hin exportieren lassen kann. Genauso gibt es auch Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Rohfassung der Notizen und versuche dann Stück für Stück das mit KI, LM dann quasi noch aufzubereiten, aufzuhübschen und noch sonst wie zu ergänzen. Also der Fantasie und den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Ist sehr funktionabel und wie gesagt auch sehr erweiterbar. Kann man sich gerne mal anschauen, ist natürlich Open Source und wird, glaube ich, auf den verschiedensten Plattformen auch unterstützt und ich meine auch auf Mobil. Ich habe das bloß auf meinem Rechner bisher und funktioniert soweit ganz gut. Also,
ja. Benutzt du auch solche Dinge wie Mermaid zum Zeichnen von Diagrammen?
Also jetzt in dem konkreten Fall nicht, aber also an anderer Stelle schon. Gibt mit Sicherheit, also selbst wenn, ich weiß nicht, ob Obsidian das selber von Haus aus schon kann, aber selbst wenn es das nicht kann, gibt es auf jeden Fall, denke ich, einen Plugin, das das kann, weil so, also wer es nicht kennt, Mermaid ist ja so eine Möglichkeit, Diagramme in Textform mit einer entsprechenden Syntax zu definieren und die sich dann in schöner Grafik anzeigen zu lassen.
Mhm. Ja, und ich bin da mal drauf gestoßen vor einer Weile, also zu Zeiten, als ich noch irgendwie wissenschaftliche Papiere geschrieben habe, habe ich solche Sachen dann immer mit Dicks gemacht, in LaTeX integriert. Das war aber für einige Dinge schon recht umständlich beziehungsweise schwierig zu merken, die Syntax, und Mermaid hat da schon an einigen Stellen sehr intuitiven Syntax, also halt was ein Pfeil ist und so, das war jetzt bei Ticks auch so, aber wie man Knoten benennt und solche Geschichten, also es hat mir gut gefallen. Und das andere, was halt in der heutigen Zeit positiv ist, man kann sich auf die Art und Weise halt Diagramme von einer KI generieren lassen, die dann aber gut anzupassen sind, ohne dass sie hässlich werden oder komische Auflösungen haben oder komische Schriftarten oder so, sondern dann kriegst du halt einen relativ übersichtlichen Mermaid-Code, Mermaid.js-Code. Genau, und ist mir in letzter Zeit immer häufiger aufgefallen, dass das von vielen Markdown-Editoren, auch von GitLab und GitHub und so in den Readmes unterstützt wird. Genau, ja, also so als Anhängsel an die Notizempfehlungen hier.
Ja. Genau. Also was auch sehr stark ist, wie gesagt, ich bin da noch eigentlich noch sehr Anfänger, da gibt's aber auch genügend Anleitungsvideos im Internet, was man da noch irgendwie alles machen kann. Aber gerade schon allein diese Verlinkungsfunktionen nach vorne, beziehungsweise dann auch zu sehen oder sich das einzuschalten, welche Seiten verlinken jetzt auf diese Seite hier, das ist schon sehr, sehr mächtig. Und ja, dann kann man natürlich auch später dazu übergehen, andere Informationsquellen einzubinden oder damit zu befüllen. Ja, wenn man erstmal sich soweit vorbereitet und vorstrukturiert und das dann später in Wikibase, Wikipedia, was weiß ich, OpenStreetMap, keine Ahnung, wo auch immer man das vielleicht dann auch für die Öffentlichkeit oder für sich intern nochmal anders aufbereiten will, irgendwie semantisch verlinken. Ich habe hier verschiedenste Konzepte von Personen und Organisationen. Ja, wenn das dann Form annimmt, dann kann man das auch in beliebige Arten und Weisen dann hinpacken. Oftmals ist ja überhaupt erstmal wichtig, erstmal anfangen und der Rest ergibt sich dann so ein bisschen. Ja, genau. Also was glaube ich, wenn man anfängt, so mit KI-Geschichten da irgendwie rumzuvorwerken, da gibt es auf jeden Fall Tipps, dass Menschen sagen, okay, es gibt dann quasi so diese rohe Wissenssammlung, und entsprechende, es gibt auch Plugins, wie gesagt, für Obsidian dafür. Dann gibt es diese rohe Wissenssammlung, die quasi nur lesen zugegriffen werden soll. Und dann gibt es quasi so einen zweiten Void oder so einen eigenen Bereich, wo man dann sagt, okay, und da werden dann die generierten Sachen hingeschrieben, dass man das jetzt nicht so mischt. Wir hatten das ja neulich mal schon mit diesem ausgedachte Dinge, die sich dann irgendwo festschreiben und so, da will man vielleicht nicht, beziehungsweise wenn dann das LM-Modell der Meinung ist, wir ersetzen jetzt einfach mal den Text komplett, ist ja oftmals nicht so gewollt. Genau, das sollte an dieser Stelle so ein bisschen so eine kleine Vorstellung mal sein von Dingen, die man sich gerne mal anschauen kann, gerade wenn man vielleicht sonst den ganzen Tag entweder nicht so digital unterwegs ist oder mit in irgendwelchen Unternehmenskontexten, wo man die ganze Zeit nur irgendwelche Bezahlsoftware irgendwie hat und gar nicht so oft diese freien Alternativen irgendwie kennt und sieht.
Ja, und man kann dann auch gut drin suchen, denke ich mal, ne, dass man seine Dokumente wiederfindet oder wenn man irgendwie sich erinnert, da war doch mal was, habe ich da nicht mal was zu aufgeschrieben?
Ja, genau, klar. Du hast halt natürlich eine textuelle Suche, beziehungsweise kannst du alle möglichen Suchen dann entsprechend draufsetzen, die dann vielleicht auch sowas können wie Synonyme oder ähnliches. Ja.
Gut. Thema Notizen. Ja, machen wir ja alle. Dann spielen wir doch nochmal ein bisschen Musik, bevor wir weiter in Neuigkeiten aus der
Cyberwelt.
Ja. Jetzt eigentlich auch Neuigkeiten aus Potsdam. Vielleicht fallen uns auch Neuigkeiten aus Potsdam ein, während wir Musik spielen. Und zwar hatten wir gerade das und jetzt hören wir Sound of Freedom und ein von Cyrox gewünschtes Stück, was ein bisschen vorwärts geht. Wir sagen ja immer, das geht vorwärts.
Wir müssen vorwärts gehen.
Hard Techno House, ja, so heißt das Lied, ist auch gleichzeitig Kategorie. Und wir hören uns wieder in 3 Minuten. Genau, achso, Sound of Freedom, natürlich wie immer aus dem Free Music Archive zusammengeklickt. Der Track Hard Techno House. Bis gleich. Überraschtes Ende. Während wir hier uns hier über Ausfälle unterhalten, fällt uns was aus. Ja, willkommen zurück zu Casum Radio. Ihr habt gerade einen Titel gehört, der vorwärts ging.
Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wach, ja?
Genau, und wir hatten schon in der Vorbesprechung gemerkt, dass der so plötzlich aufhört. Fällt mir auch jetzt erst wieder ein. Naja.
Könnt ihr mal sehen, wie lange unsere Vorbesprechungen gehen.
So, außerdem wollte ich noch ein bisschen sagen, dass wir nicht nur am 2. Juli, sondern am 2. Montag im Monat sind, 21 bis 22 Uhr hier immer oder vor allen Dingen und jetzt auch wieder zeitnah im Podcast, im Podcatcher eurer Wahl unter radio.ccc-p.org zu finden oder im Livestream dann montags auf freiesradio.potsdam.de in einem Wort geschrieben. Und immer noch in diesem komischen digitalen Radio DAB Plus auf FR-BB und 24-3. Genau. Achso, Mastodon gibt's noch. Da ich jetzt hier Spoiler für nächstes Mal, da werden wir ein bisschen mehr drüber sprechen, weil ich da was gemacht habe, was mit Mastodon zu tun hat, beziehungsweise mit dem Fediverse. Aber momentan erreicht ihr uns da und hört auch immer mal von uns unter @ccp@chaos.social. Denn, und das haben wir ja auch heute noch nicht gesagt, Chaos im Radio ist ja presented by Chaos Treff Potsdam, wo wir sonst normalerweise mittwochs fast immer oder nicht nur wir, aber viele andere rumhängen, hier im Freiland im Haus 5 in der Machbar.
Wo man lötet und sägt und schweißt.
Rest. Wir sind jetzt zertifizierter Schweißverein.
Ja, besser als ein Scheißverein.
Ja, ja, ja. So, genau, fräst und hackt.
Ja. Das mit dem Schweißverein, also es gab vor einer Weile einen Schweißworkshop. Ich glaube, darauf spielt das an.
Ja, 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 genau.
Ja, also kommt gerne mal vorbei, wenn ihr in Potsdam in der Nähe seid.
Schweißen wollt.
Schweißen wollt, genau. Denn was erzeugt man? Je mehr Leute was können, Redundanz.
Ja, okay. Du meinst Redundanz, Redundanz?
Redundanz, Redundanz.
Und was passiert, wenn zu wenig Kabel liegen?
Dann kommt ein Bagger und hackt die durch.
Immer. Das Gesetz einer jeden Infrastruktur, wenn zu wenig Kabel liegen, dann kommt genau ein Bagger und zerstört dir das letzte verbliebene Kabel, das einzige.
Das war noch infolge der Pandemie, wurde mal das Pure-Kabel für Potsdam zerhackt.
Ah. Pure wie der Kabelnetzbetreiber.
Genau, der Kabelnetzbetreiber. Und da ich weiß, da saß ich 3,5 Wochen ohne Internet zu Hause, weil halt wirklich dieses eine Kabel, also es gibt wohl zwei Kabel, aber das eine war gerade in der Wartung und war deshalb nicht verfügbar. Und das andere wurde halt von diesem einen Bagger angebaggert, auf den du anspielst. Und nur ganz kurze Gedankenschleife.
Ja.
Es wurde ja jetzt ganz viel im Zuge dieser Terroranschläge, in Anführungszeichen, die zu dem Stromausfall im Winter geführt haben. Da wurde ja ganz viel darüber gesprochen, dass es ganz schlecht ist, dass jeder sehen kann, wo Kabel liegen. Und so, ne? Weil dann kann man die ja angreifen. Und ich denke immer so, ja, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass die viele Baggerfahrer wissen, wo Kabel liegen, weil das sehr transparent ist. Das wissen aber nicht alle. Naja, genau. Wie bist du drauf gekommen eigentlich auf den Bagger?
Ich bin auf den Bagger gekommen, weil so ähnlich wie deine Situation mit Pure gab es da im Juni ein ähnliches Problem in Niedersachsen. Und zwar nämlich für die Gerichte bzw. das Gerichtsnetz. Da gab es auch mal eine Zeit lang, dass da einfach nichts ging im Justizsystem, weil einfach ein Bagger ein Kabel durchgetrennt hat. Leider war das Kabel zwischen vom IT-Dienstleister Dataport in Hamburg, das zu den Rechenzentrumsstandorten in Celle und Hannover führte oder die miteinander verbunden hat. Und das sorgte dann für Stillstand. Und weil es halt zu dem Zeitpunkt nur dieses eine Kabel gab, was diese Aufgabe hätte bedienen können, stand dann einfach mal die Justiz still für eine Weile. Inklusive, dass man elektronische Akten nicht mehr einsehen konnte und teilweise Verhandlungen auch dadurch nicht geführt werden konnten. Und dann erstmal wieder auf Papier umsteigen musste. Zum Beispiel für Unterbringungen und Haftbefehle. Ja. Nur das Handelsregister und Grundbuchämter waren nicht eingeschränkt. Das ist blöd. Da würde man sich wünschen, dass es mehr Redundanz gibt. Und in dem konkreten Fall muss man sagen, hätte der Bagger noch 3 Monate länger gewartet, dann wäre das wohl besser gelaufen. Heißt es zumindest aus dem niedersächsischen Justizministerium, weil da wird gerade schon dran gearbeitet, dass man noch eine zweite Leitung legt, aber die gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen an der Stelle ein großes Plädoyer an, gerade für so kritische Infrastruktur wie sowas, immer auch Redundanz einplanen, weil es ist ja schön, wenn das alles irgendwie elektronisch funktioniert, also meistens irgendwie, aber wenn dann halt so das eine Kabel durchtrennt wird und man sich Redundanz spart oder zumindest die noch nicht fertig ist, dann ist halt blöd.
Ja. Blöd. Kurz Redundanz ist ja auch, wenn man einfach Dinge über verschiedene Wege bekommt. Also ist, glaube ich, genau Redundanz, auch in dem Fall. Ja. Deswegen hier kurz die Durchsage, dass man im Moment keine Wetterdaten über das Protokoll DCF 77 bekommt.
Okay.
Das fällt wahrscheinlich den meisten nicht auf, weil so diese, also eigentlich ist die Idee, dass man Wetterdaten, die meisten Systeme, die man sich heute so in die Wohnung stellt, die halt irgendwie Wetterdaten anzeigt, holen die vermutlich aus dem Internet.
Also so eine simple Wetterstation, die einfach nur so Wettersymbole anzeigt, hat meistens keine Internetverbindung.
Genau, aber die macht das wahrscheinlich einfach selber aus dem Luftdruck, den sie gerade misst.
Die machen doch Wettervorhersagen für die nächsten Tage und das von meines Erachtens aus dem DCF 77.
Naja gut, okay. Vielleicht weiß ich nicht genug darüber. Jedenfalls im Moment ist das nicht verfügbar und auch schon seit einer ganzen Weile. Spannenderweise wird das in Deutschland von einer Firma gemacht, die heißt Meteotime, eine Thüringer Firma. Mhm. Und die geben das gerade nicht. Oder da gibt es irgendein technisches Problem, was die natürlich mit Hochdruck zu lösen versuchen. Aber Details kennen wir nicht. Und deswegen zeigt vielleicht gerade eure Wetterstation zu Hause keine Vorhersage an. Wenn doch, dann kriegt sie die wahrscheinlich übers Internet. Genau. Andere Sachen, die redundant gewesen hätten sein müssen, aber nicht waren, ist wohl das GSM-R-Netz der Deutschen Bahn.
Mhm.
Das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, weil es wirklich laut in den Nachrichten war. Dass da eine ganze Menge Züge eines Abends, glaube ich, das war so gegen 9, ne, stehen geblieben sind. Weißt du mehr drüber? Wer hat es reingeschrieben?
Also reingeschrieben habe ich das, weil ja, es war halt durchaus vermerkbar in auch so Chatgruppen, die teilweise auch unterwegs waren. Und es war halt erstmal völlig unklar, was da passiert ist. Auch bei beispielsweise, und da gibt's eigentlich gibt es da ja so Redundanz. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was ist GSMR? Kurz. Das ist ganz wichtig für der Zugfunk oder für die Zugkommunikation ist es wichtig. Damit halt eben Züge fahren können, unter anderem. Da gibt es auch eine Rückfallebene, aber die hat offenbar nicht gezogen. Und wie dann später bekannt wurde, Ursache des Ganzen war wohl, dass ein Switch getauscht wurde im Rahmen von planmäßigen Instandhaltungsarbeiten. Und dabei kam es aber im Zuge dessen kam es zu einem Softwarefehler, weswegen eine Fehlermeldung oder Fehlerauslösung nicht getriggert wurde. Und dadurch, dass diese Fehlermeldung nicht getriggert wurde, wurde nicht auf die Rückfallebene geschaltet. So erschloss sich mir das, was ich so in den Medienmeldungen gesehen habe.
Also du meinst, das wäre sowieso der Ausfall war sowieso da, aber normalerweise hätte es ein Backup gegeben. Das hat aber nicht funktioniert wegen eines geplanten Austauschs.
Na, ich glaube, normalerweise springt das dann um, wenn das merkt, dass irgendwie was falsch läuft. Aber da es diesen Fehler nicht gesehen hat, ist es dann nicht umgesprungen.
Ja, so. Okay. Genau. Also der Austausch war geplant. Der wird auch, ich gehe mal davon aus, dass der auch so geplant ist, dass es dann möglichst nicht zu Ausfällen kommt. Mhm. Aber in Folge des Hardware-Austauschs gab es irgendwie einen Softwarefehler, war die Erklärung. Und dieser Softwarefehler als solches hat dann wiederum dazu geführt, dass eine bestimmte Fehlermeldung nicht ausgelöst wurde, die nötig gewesen wäre, um auf die Rückfallebene zu switchen.
Genau, und wenn es keine Fehlermeldung gibt, dann wird irgendwie erstmal von einem Angriff ausgegangen und das wäre dann ja schlimm, umzuschalten auf das andere System, weil das dann mit hätte angegriffen werden können. Und deswegen wird dann nicht automatisch umgesprungen, wenn man den Fehler nicht genau kennt anscheinend.
Oh. Genau, auch ein typischer Fall von Softwarefehler, kann man nichts machen.
Ja, also okay. Ja, spannend. Es gibt bestimmt da Sachen, die man auch besser machen kann. Ich frage mich auch, ob das so gut ist, dass das ganz Deutschland an einem so einem Knoten anscheinend hängt oder an einem so einem System hängt. Ja, aber
ich weiß nur, dass eine der Folgen war ja, dass sie, also der, sozusagen Postmortem, sagt man ja in der Softwareindustrie, irgendwie so das nachträgliche analysieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und eine war ja, dass sie solche Austauschaktionen jetzt nur noch nachts machen. Ich nehme an, das hätten sie so, oder haben sie sowieso schon nie irgendwie zur Hauptverkehrszeit gemacht.
Mhm.
Aber jetzt ist wohl erst nach Mitternacht, wenn dann sowieso kaum noch Züge
fahren. So zwischen 0 und 4, ne? Wenn eigentlich kaum Züge fahren und die Güterzüge, da ist nicht so schlimm, wenn die.
Ich wollte gerade sagen, keine weniger Personenzüge
fahren. Weniger Personenzüge, genau. Güterzüge also, dafür umso mehr.
Also weil die Güterbranche, die hat schon durchaus sich beschwert und kritisiert, weil das jetzt alleine dieser gefühlt kurze Ausfall von einigen Stunden ich hatte da Dinge gehört oder ein Interview gehört, wo es halt darum geht, dass sie halt mehrere Wochen, also 3 Wochen oder länger halt daran jetzt zu knabbern haben, einfach weil jetzt dieser bundesweite Ausfall stattgefunden
hat. Kann man mir vorstellen, ja. Hat wahrscheinlich auch eine Weile gedauert, bis sie wieder angelaufen sind und so, ja.
Ja. Ja, man will das ja eigentlich gar nicht haben, im besten Fall.
Genau.
Ja.
Deswegen, also kann passieren, war, glaube ich, auch sehr doof und hoffen wir mal, dass es da auch ordentliche Postmortems gibt, weil das sind dann so Sachen, die sind dann einfach doof. Also ich glaube, komplett vermeiden lässt sich das nicht immer unbedingt schön, also schön wäre es. Also bezüglich Redundanz, ich kenne mich jetzt nicht gut genug mit GSMR aus, gibt auf jeden Fall ein paar schöne Vorträge, unter anderem zu diesem Thema auf media.ccc.de, die man sich gerne mal anschauen kann, wie GSM funktioniert, aber auch wie GSMR funktioniert und ich kann mir aber vorstellen, dass es da bestimmte Komponenten gibt, die du einfach brauchst, die einfach verfügbar sein müssen. Und wenn jetzt aber weder das eine noch das andere Rechenzentrum erreichbar ist, beispielsweise, weil eben gerade der Switch, der davor liegt, ausgetauscht wurde und der ein Problem macht, dann kann es halt schon sein, dass halt so eine zentrale Komponente, die du halt brauchst, damit sich die einzelnen, ich sag jetzt mal, Telefone in ganz großen Anführungsstrichen anmelden können, wenn das nicht zur Verfügung steht, dann können die sich halt nicht einbuchen ins Netz.
Ja. Ja, ist ja auch interessant. Ne? GSM kennt man auch vom normalen Mobilfunk, also das ist ja DSM. Und da könnte man auch denken.
2G quasi.
Genau, das ist das 2G, also dieses Netz mit wenig Datenrahmen, aber wo man noch telefonieren kann und so, das, was man noch benutzen kann, wenn man nicht ganz so viele Daten braucht. Und der Zugfunk benutzt eben dieses gleiche Protokoll, aber es ist eben auf den Zug angepasst. Also GSM eher steht für Rail und also es funkt auch auf ganz anderen Frequenzen. Also die haben eigene Frequenzen, die dafür bereitgestellt sind, sodass dann auch nie ein Funkloch ist, denke ich, dass diese Frequenzen dann immer erreichbar sind mit irgendwelchen Funktürmen von den Zügen aus. Und ja, ist eben sehr wichtig für das Bahnsystem, weil man damit zum Beispiel dann den Fahrdienstleiter anruft, der die Weichen stellt. Und wenn dann mal ein Signal nicht das macht, was es soll, dann kann man da mit dem sprechen. Und genau. Und ja, da das nicht lief, ist dann eben das ganze Betrieb zusammengebrochen.
Gibt auch schon einen Nachfolger, der da in Entwicklung sich befindet, der dann auf 5G aufsetzt, nennt sich dann FRMCS. Der ist aber zumindest in der EU noch nicht spezifiziert und das wird noch eine Weile dauern, bis das dann umgesetzt wird. Und diese kryptische Abkürzung steht übrigens für Future Railway Mobile Communication System. Also ja, ein Akronym oder eine Abkürzung ohne Vokale, das ist etwas schade, aber dafür ist es Future.
Ja, GSM ist auch ohne Vokale.
Ja, okay. Ja, aber das kann man sich noch merken.
Ja.
Gut. Ja. Andere Dinge, die so ausfallen, gerade wenn es so warm ist, Rechner und Browser. Ihr habt vielleicht auch festgestellt, also sowohl ihr hier im Studio als auch an den Empfangsgeräten, es war übermäßig heiß. Ihr habt es aber hoffentlich soweit überstanden. Mal kurz Frage in die Runde.
Ich arbeite ja im Keller. Ah. Das heißt, bei mir war es quasi erst einen Tag nach der Hitzewelle richtig heiß.
Okay.
Ja, bei mir war es schon ein bisschen warm dann, aber es fand ich war noch okay. Es waren dann auch gerade noch Baustellen bei mir. Aber ich bin gut überstanden und fand dann aber schön, dass es auch wieder kälter wurde am Montag.
Ja, ich war auf einem Festival und zumindest tagsüber hat man eher versucht, sich nicht zu bewegen, sich vor allem im Schatten aufzuhalten, sich viel einzucremen und sich sehr entweder im See bzw. Kanal abzukühlen oder mit so einem großen Sprüher, mit so einem Sprühding, sich dann irgendwie so wenigstens ein bisschen Abkühlung zu verschaffen. Insofern, ja, aber es war schon...
ich bin am Sonntag noch mit dem Fahrrad zu einem Chorauftritt. Das war dann tierisch heiß, da hinzufahren, aber dann schön kühl in der Kirche, wo das stattgefunden hat.
Ja.
Also so, ja, es gibt schon auch kühle Räume dann noch.
Ja. Wenn man sich dann mal so die Browserkarte, die Wetterkarte, das ist ja fast dasselbe vielleicht, aufmacht, dann kann man sehen, wo es sehr warm und heiß ist. Warum sage ich das? Es gibt ein Mozilla-Entwickler. Also Mozilla ist die Firma, die Organisation, die hinter Firefox steht. Und ein Mozilla-Entwickler hat mal verlautbart, jetzt vor kurzem, letztes Jahr gar schon.
Bei der letzten Hitzewelle ging das durch, das wurde jetzt nur nochmal wieder hervorgebracht. Ja.
Genau, dass man anhand von Browser-Abstürzen sehen kann, wo es besonders heiß ist. Weshalb kann man sehen, wo das herkommt? In diesen Absturzberichten ist ja unter anderem auch vermerkt, auf welche Sprache der Browser eingestellt ist. Und dann kann man da so ein bisschen sehen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich Frankreich oder Spanien oder Italien. Italienisch wird außerhalb von Italien nicht so oft gesprochen. Also gibt schon eine gewisse Bevölkerung, aber zum Beispiel Spanisch ist ja deutlich größer. Ja, aber so kann man da so ein bisschen sehen, so okay, wo ist es offenbar gerade besonders heiß? Der Hintergrund liegt gar nicht unbedingt an dem Browser, dass der irgendwie schlecht wäre, sondern der Hintergrund an der Geschichte sind tatsächlich bestimmte Intel-Prozessoren, die schlecht mit Temperatur umgehen können, beziehungsweise mindestens letztes Jahr konnten. Genau, und zwar nämlich Systeme mit den Prozessoren der 13. und 14. Generation, auch bekannt als Raptor Lake. Und die hatten so ein bisschen Hitzeprobleme und haben dann dazu geführt, dass eben der Browser auch abstürzt.
Also die verrechnen sich dann einfach anscheinend, ne? Irgendwie, und das führt dann zum Browser.
Genau, das führt dann zu speziellen Fehlermeldungen, die halt in dem Crash Report dann, also für den User ist das jetzt nicht so sichtbar, dass das der Z-Prozessor war, warum da der Firefox abgestürzt ist, aber
wenn du anhand von gewissen Häufigkeiten sehen kannst, dass das offenbar bestimmte Prozessoren betrifft, es ist auch erwähnt, dass sie teilweise sogar den Prozess der Bug-Einreichung anpassen mussten, weil es einfach so weil sie so überrannt worden sind mit Bug-Reports, dass sie gar nicht mehr hinterherkamen. Genau, also deswegen das, wie auch da wieder wie so ein bestimmtes Problem, das auch gar nichts erstmal mit Software zu tun hat, sondern mit Hardware dazu führen kann, dass Menschen darunter leiden, weil dann, hey, mein Browser stürzt ab und dann einen automatischen Absturzbericht halt sendet. Ja.
Ich frage mich, ob man das dann im nächsten nochmal sehen wird, weil ich glaube, genau die Raptor Lake-Prozessoren sind die, die jetzt nochmal ein zweites Leben bekommen, weil sie noch den hier unconfirmed, aber die noch DDR4-RAM nutzen, was ja etwas besser verfügbar ist jetzt gerade als DDR5, was wegen des ganzen KI-Geschrummels gerade ausverkauft ist auf Jahre. Genau, und da haben ja einige Hersteller angefangen, wieder ältere Generationen ihrer aktuellen Produkte an den Markt zu geben, weil die halt einfach leichter oder besser zu produzieren sind, weil da noch gerade Kapazitäten frei sind.
Ja.
Ich glaube, die Raptor Lake-Prozessoren gehörten da genau dazu.
Okay.
Naja, spannend.
Ja.
Okay, lass uns nochmal ein kurzes Musikstück einspielen. Und zwar haben wir hier von Sunny Sky oder Sunny Sci, SCI, den Titel ADHD und wir hören uns wieder in 2,5 Minuten.
Bis gleich.
Wo wir den Ton anmachen. Diesmal habe ich rechtzeitig gedrückt, zurück im Radio, Chaos im Radio, meinte ich doch. Und genau, wir haben gerade über Infrastruktur-Fails, Redundanz und so weiter gesprochen und begeben uns jetzt in die Welt des sich verändernden Internets. Aber weil ich hier gerade einfach rede, hänge ich das kurz dazwischen, weil es ein kurzes Thema ist und das keinen Sinn mehr gibt, da noch weiter rauszuschieben. Weil ich nämlich auch direkt drauf gekommen bin, eine Form der Redundanz ist ja auch, so einen Mesh-Testing-Knoten zu betreiben. Ja, das Thema hat man hier schon ein paar Mal.
Mhm.
Die Dinger programmiert man über die serielle Schnittstelle. Also weiß ich nicht, wenn man nichts anderes dazu hat, nur mal irgendein Python-Skript oder so, womit man dann zum Beispiel die Firmware vielleicht, aber auch mit dem Gerät an sich interagieren kann. Und eine Sache, die recht modern geworden ist, ist ja, dass man eigentlich alles im Browser machen kann. Deswegen gibt es auch eine Web-Implementierung davon, so wie es Web-Bluetooth gibt und Web-Assembly gibt es eben auch Web-Serial. Und das ist bei den Mesh-Testing-Devices tatsächlich irgendwie so ganz interessant, weil man dann halt einfach aus dem Browser raus direkt die neue Firmware flashen kann, ohne irgendeine Konsole oder sowas aufzumachen. Und eben auch die Client-Applikationen jetzt im Mesh-Testing-Bereich direkt benutzen kann im Browser, ohne da irgendwie noch eine Konsole aufzumachen.
Mhm.
Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, weil wir es gerade von Firefox hatten und den Crash Reports. Endlich gibt es jetzt auch die Web-Serial-Implementierung für den Firefox. Das war also einer der Gründe, warum ich noch ab und an den Chrome aufmachen musste, weil der eben lange die einzige, oder ja, gibt ja nicht mehr viele Browser, die Web-Serial-Implementierung hatte. Und jetzt kann das aber auch der Firefox, und gerade dieser ganze Mesh-Testing-Kram, der funktioniert jetzt auch im Firefox. Das ist jetzt sozusagen ein Service-Announcement von mir an alle Mesh-Testing-User da draußen. Ihr könnt jetzt auch den Firefox benutzen für diesen Mesh-Testing-Client.
Ja, sehr cool. Ja, denn es gibt ja eigentlich nur noch zwei große Browser-Implementierungen, Chrome und Firefox.
Und Safari noch, oder?
Safari macht, glaube ich, auch inzwischen Chrome als Backend.
Aber ich habe da tatsächlich das Anschlussthema zum Einschieben. Und nee, tatsächlich erst wieder auf dem Festival. Natürlich denkt man erst dran, wenn man dann dahin fährt, aber so. Und man bereitet sich nicht ausreichend, aber vielleicht auf sowas vor, im Sinne von technischer Neuerung. Großer Punkt ist ja so: Hey, man hat ja irgendwie so dann doch sein Smartphone, und ja, man sollte vielleicht nicht so viel Smartphone und Internet haben, aber wofür sowas und insbesondere auch Mesh-Testing besonders gut geeignet wäre, ist: Hey, wo ist eigentlich der Rest von meiner Festival-Crew?
Mhm,
ja. Sich da so zu orten gegenseitig, wenn man es denn gerade mal braucht. Ja, ich habe mitgekriegt, dass so Dinge gehen mit Mesh-Testing und dass auf diesem Festival durchaus auch so Antennen in den letzten Jahren immer mal am Start gewesen sind, dass man das durchaus mit Triangulation hinbekommen könnte. Aber ja, ich habe es zumindest dieses Jahr nicht geschafft, da irgendwie tiefer einzusteigen. Wäre aber auf jeden Fall mal interessant, dass man Leuten einfach mal so ich sage jetzt mal im einfachsten Fall so einen Tracker, den du aber auch an- und ausschalten kannst, wie du gerade lustig bist, aber dass man es einfacher schafft zu wissen, so, die Person ist jetzt gerade da hinten, wenn ich mich mit dieser Person treffen will und sie gerade auch Bock auf mich hat, dann kann ich sie da hinten finden. Statt dass man irgendwie schreibt so: Hey, ich bin jetzt gerade am Südturm, die Nachricht geht erst nicht raus, sondern erst eine halbe, dreiviertel Stunde später nach Ortswechsel, und dann kriegst du diese Nachricht dann auch voll verspätet. Und man trifft sich irgendwie nie, weil es passt nicht. Klar, der Klassiker oder der Analogtrick ist, dass man feste Uhrzeiten und feste Treffpunkte vereinbart. Ja, und
ja, ist aber vielleicht nicht festivalkompatibel.
Das ist der Standardtrick für ein Festival. Also es gab ja auch mal eine Zeit vor Smartphones.
Ja, aber wenn dann gerade die geilste Band überzieht und schon klar. Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube übrigens, Mesh-Testing macht was auch nur über GPS rumschicken. Das Schöne in Anführungszeichen trotzdem daran ist natürlich, dass die Sendeleistung ja begrenzt ist. Das heißt, es sehen dann eben doch nur die Leute, die um dich rum sind, und nicht im Zweifelsfall auch jemand, der sonst wo auf der Welt sitzt und sich irgendwie Zugang verschafft hat.
Ich hatte auch mit so ein paar Messengern rumgespielt oder mir die zumindest installiert, die auch so nicht nur Internet, sondern auch so,
ja, so über Bluetooth,
ne? Mesh und Bluetooth können, aber tatsächlich zur Anwendung gekommen ist das zumindest bei diesem Mal nicht.
Für das Mesh-Testing braucht man dann ein Gerät, oder? Das Handy kann das nicht
Da braucht man ein Gerät, genau. Relativ günstiges. Aber genau, das ist eben so gebaut, dass man in der Regel das Ganze übers Telefon bedient und einfach nur den Chip mit Antenne hinten am Telefon dran hat.
Mhm.
Gibt, glaube ich, auch dann irgendwelche, Handyhüllen, die das dann schon mit drin haben. Genau, aber dann wollen wir dieses Thema nicht weiter verzögern, weil wir das ja schon seit 3 Monaten oder so auf der Liste haben und es auch doch auch wichtig ist. Also es gibt eine Initiative, die heißt keepandroidopen.org, und die beschäftigt sich mit einem Problem, was auf uns zukommt, nämlich dass Google langfristig angekündigt hat im August 2025, dass ab dem September 2026 man nicht mehr Apps für Android entwickeln kann, beziehungsweise kann sie schon noch entwickeln, aber nicht mehr verbreiten kann, ohne sich namentlich bei Google zu registrieren. Also für den Standardnutzer, der sich nicht so super viel damit beschäftigt, ist das wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich, aber alle Apps, die aus dem Play Store kommen, die gehen ja durch so einen Virenscan und alles Mögliche durch, aber wodurch sie auch gehen, ist eben so eine Verifikation. Da muss man seinen Ausweis hinschicken und sich melden, sodass wie beim Impressum auf einer Webseite erhält halt jemand seinen Kopf dafür hin, was diese App macht.
Genau, ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mich da mal angemeldet und ich glaube, ich musste halt ein Foto von meinem Personalausweis dahin schicken oder vom Reisepass habe ich es, glaube ich, gemacht und dann musste ich meine Adresse noch nachweisen, um mich da anmelden zu können und da dann auch Apps veröffentlichen zu können.
Ja, genau. Und jetzt gibt es natürlich irgendwie Situationen, in denen will man das vielleicht gar nicht machen. Entweder, weil man Dinge macht, die gerade nach aktuellem Recht vielleicht oder in dem aktuellen Land, in dem man sich aufhält, nicht erlaubt sind. Und man will das aber trotzdem aus guten Gründen verbreiten oder einfach, weil man seine Anonymität schätzt oder auch schlichtweg, um die Kosten zu vermeiden, die dadurch entstehen. Ich glaube, irgendwie so einen kleinen Betrag kostet das auch.
Also $25 hat das gekostet, ja, mich da anzumelden.
Dann war es gar nicht so klein. Das finde ich sogar ganz schön frech.
Das ist schon ein einmaliger Betrag gewesen. Genau, es gibt ja, wir hatten es gerade schon von dem Browser-Duopol. Es gibt ja auch im Mobilfunk, im Handymarkt gibt es ja auch ein Duopol. Es gibt eigentlich nur Android, was von Google ist, wie auch Chrome von Google ist, und eben iPhones von Apple. Und bei iPhones war es ja schon immer so, dass du dich da irgendwie anmelden musst, um Apps veröffentlichen zu können und, glaube ich, sogar jährlich einen relativ großen Betrag zahlen musst, um da weiter veröffentlicht sein zu können. Aber Android war eigentlich immer das Gegenmodell dazu. Google wollte ja gegen das Gegenmodell machen und hat eben gesagt, wir sind die offene Plattform gegen die geschlossene iPhone-Plattform. Also wenn man ein iPhone kauft, weiß man, worauf man sich einlässt. Aber Android und Google waren eigentlich immer das Offene und da war es immer möglich, auch außerhalb des Play Stores Apps zu installieren.
Genau.
Und was ich zum Beispiel eigentlich immer super finde, ist, den F-Droid-Store sich mal anzuschauen. Also f-droid.org kann man sich anschauen. Das ist einfach ein alternativer App-Store, der nur Apps zulässt, die Open Source sind, also wo der Quellcode verfügbar ist. Und ich finde das immer super, allein schon, um zu schauen, was es da so für Apps gibt, weil im Play Store sind oft auch irgendwie Apps drin mit viel Werbung zugekleistert und so weiter. Allein um zu gucken, was gibt es denn da so an Angebot im Open Source-Markt, ist das eigentlich super. Und jetzt hat Google eben gesagt, wie Hannes gerade schon gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass Leute einfach so irgendwelche Apps veröffentlichen, ohne dass wir wissen, wer das ist. Warum? Und die sagen das so schön im ja, Company-Sprech.
Zu ihrer und unserer Sicherheit.
Ja, genau. Keeping Android open and safe. Also warum wollen wir das machen? Also Google behauptet, sie machen das, damit die Apps sicher sind. Weil sonst könnten da ja Viren verbreitet werden oder irgendwelche unsicheren Apps oder man weiß gar nicht, was das für Apps sind. Und da gibt es eigentlich das Gegenargument, naja, man braucht doch dafür, also das hilft doch gar nicht so viel, wenn man den Urheber kennt, ob jetzt da eine sichere App rauskommt oder nicht. Und es gibt auch einfach so Modelle, wo es schwierig ist, zum Beispiel der F-Droid Store veröffentlicht die ganzen Apps von den Entwicklern quasi als so ein Paket, wie so ein Paketmanager das auch macht. Die können sich gar nicht registrieren für diese ganzen Apps, weil sie ja gar nicht die Autoren sind. Also da gibt es auch so technische Schwierigkeiten. Ja, und gut, da gibt es jetzt eben die Kampagne zu sagen, hey, wir haben uns darauf verlassen, dass Android offen ist, wir wollen, dass das offen bleibt. Und genau, und jetzt Ende September soll es laut Google erstmal in Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand nicht mehr möglich sein, aber in Zukunft dann eben auch in Deutschland.
Ja. Genau, und halt sie haben sich einen relativ komplizierten Prozess ausgedacht, wie man dann doch noch Apps unregistrierter Entwickler installieren kann. Aber das ist natürlich für solche Projekte wie den F-Droid Store quasi tödlich, der sich eigentlich gerade erst dahin entwickelt, etwas populärer zu werden und jetzt auch außerhalb der Entwicklerkreise habe ich ihn jetzt schon mehrfach gesehen. Genau, wäre also wirklich schade. Deswegen hier nochmal der Hinweis, also keep Android open in einem Wort.org. Ja. Genau.
Ja, das Problem an dem Prozess ist auch, dass das sind irgendwie 10 Schritte oder so, die man machen muss. Und ein Schritt davon ist, man muss zwischendurch 24 Stunden warten, bis man den nächsten Schritt machen kann. Ein anderer Schritt ist, dass man bestätigen muss, dass einem keiner jetzt irgendwie hier anweist, diese Anleitung durchzugehen, sondern man das alles aus freien Stücken selber macht. Was ja gar nicht funktioniert, weil man braucht ja eine Anleitung, da einem jemand erklärt, dass man das jetzt alles machen muss, um die App zu installieren. Also es ist funktioniert.
Und dann steigen halt Leute aus.
Ja, natürlich steigen Leute aus. Ja, auch zu Recht. Also ich will ja nicht irgendwie komische Sachen machen vielleicht. Ja. Noch ein anderes Problem ist, dass das Google in den sogenannten Play Services einbaut, die sie also jederzeit auch verändern können einfach. Also man hat da keine Sicherheit, dass das jetzt so bleibt, dieser Prozess. Der könnte sich jederzeit auch wieder ändern. Ja, also es gibt so diverse Probleme damit. Und ja.
Genau, und eigentlich also so der Vorteil, also ne, wenn man jetzt so, keine Ahnung, den unbedarften Großeltern oder so, ich will, dass die sich gefährliche Apps installieren, in Anführungszeichen, dann hätte man bisher auch immer sagen können, ja, bitte einfach beim Play Store, das ist sowieso, also ne, mit derselben Argumentation, nicht, dass da nur alles sicher ist. Aber da gab es schon immer nur verifizierte Apps von verifizierten Entwicklern. Es geht hier tatsächlich um alle anderen, die eben nicht im Play Store sind, die jetzt eben damit auch eingeschränkt werden.
Damit musstest du eh immer schon sagen, ich akzeptiere hier das Risiko, da musstest du immer schon so eine Checkmark machen.
Genau, genau, das war auch schon immer mit dem Prozess verbunden.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung und okay so. Genau. Und man merkt auch, es wird ja genutzt. Also zum Beispiel in den USA gab es, glaube ich, Apps, die verboten wurden, um sich oder die aus dem Play Store rausgeworfen worden sind, um sich vor den ICE-Agenten zu warnen gegenseitig. Also es ist nicht immer nur so, dass das zur Sicherheit aller ist.
Ja, manchmal gibt es auch einfach komische Sachen, dass Öffi aus dem Play Store verschwindet zum Beispiel.
Ja, das also, ist ganz merkwürdig, ja. Öffi war 2 Monate oder so nicht im Play Store oder noch länger. Also
aber das haben sie ja auch schon ohne die Registrierung gemacht. Also von daher, ja. Es ist die Frage, ob man für jeden Pomodoro-Tracker, für jede kleine App, die irgendwie nützlich ist, diese Registrierung braucht. Und deswegen, ja, lasst uns dafür sorgen, dass Android offen bleibt und dass wir das nicht machen müssen, beziehungsweise unterstützt Menschen dabei. Genau. Ansonsten glaube ich, wir sind am Ende unserer Sendung für diesen Monat angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid gerne beim nächsten Mal dabei bei Chaos im Radio. Und ja, damit verabschieden wir euch.
Jo, bis nächste Woche, Monat, oh Mann. Naja, wie ich es aber angefangen habe, höre ich auf. Wir hören uns im August wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.
Einen schönen Sommer euch.
Tschüss.
Tschüss.